Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich möchte heute direkt mit dem Predigttext beginnen, auch wenn ich ihn an einer Stelle noch mal kurz unterbreche. Er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 5. Und als Jesus im Boot wieder ans andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am Meer. Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, dass sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Dann kommen so 9 Verse, wo Jesus aufgehalten wird. Durch diese Menschenmenge, da ist eine Frau, die auch schon lange unter einer Krankheit leidet, Blutungen, die nicht gestillt werden können. Sie glaubt, wenn sie sein Gewand berührt, dass sie heil wird, und das passiert auch. Er wendet sich ihr zu und das nimmt alles ein bisschen Zeit in Anspruch. Und dann geht's weiter in Vers 35. Als er noch redete, nämlich zu den Leuten und zu der Frau, die geheilt wurde, kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und sprachen: Deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du weiter den Meister? Hier möchte ich jetzt erstmal eine Pause machen. Hier geschieht ja eigentlich etwas total Paradoxes, etwas Gegensätzliches. Aber gerade in dieser Gegensätzlichkeit, finde ich, spiegelt es total gut wider, was wir alle in unserem Leben, in unserer Welt immer wieder erleben. Wir haben diese Predigtreihe über Heilung und ja, es passieren auch heute noch Heilungen, aber wir erleben auch, dass es Krankheiten gibt, die nicht geheilt werden, wo Menschen sterben, wo keine Heilung geschieht. Hier ist einerseits der Vater, also dieser Synagogenvorsteher, der an Jesu Heilungskräfte glaubt und ihn bittet, seine Tochter gesund zu machen. Und auf der anderen Seite ist eine Frau, die schon lange krank ist und auch selbst begehrt und glaubt, dass sie gesund werden kann. Die Hoffnung der Frau wird erfüllt, die Hoffnung des Vaters wird nicht erfüllt. Im Gegenteil, das Mädchen stirbt, alles wird sozusagen schlimmer. Als Jesus ankommt, endlich ist das Mädchen tot. Und in diesem Augenblick scheint kein Glaube mehr vorhanden zu sein. Alle Hoffnung ist verloren, die Enttäuschung ist sehr groß. Die Eltern mögen gedacht haben: Warum bist du nicht eher gekommen, Jesus? Warum hast du dich aufhalten lassen? Wenn du da gewesen wärst, sie wäre nicht gestorben. So ähnlich hören wir das auch von Maria über ihren Bruder Lazarus, als der gestorben ist und Jesus sogar einige Tage verspätet kommt, in Anführungsstrichen. Und die Nachbarn und die Freunde, die das alles mitbekommen haben, die wehren sogar dem Glauben des Vaters und sagen: Jetzt ist ja eh alles sinnlos, warum jetzt noch Jesus behelligen? Lass ihn in Ruhe. Und jetzt werden wir im weiteren Verlauf sehen, wie Jesus mit dieser scheinbar hoffnungslosen Situation umgeht. Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren und ging hinein, wo das Kind lag. Und ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talitha kum. Das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war aber 12 Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen, und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, und sagte, sie sollten ihr zu essen geben. Vielleicht denkt ihr jetzt, na, das ist ja typisch, bei Jesus endet irgendwie immer alles gut. Vielleicht habt ihr aber auch schon so oft eine Enttäuschung erlebt, wo ihr das Gefühl hattet, Gott hört meine Gebete nicht. Die Antwort bleibt aus. Vielleicht betet ihr schon jahrelang für etwas Bestimmtes. Alles wird nur noch schlimmer anstatt besser. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe das in meinem Leben auch schon erlebt. Und ich glaube, dass wir gerade dann in der Gefahr stehen, den Zweifeln und dem Unglauben in uns immer mehr Raum zu geben. Was dann wiederum dazu führt, dass wir uns immer mehr von Gott entfernen und unempfänglich werden für seine Gegenwart. Wisst ihr, einerseits sehnen wir uns nach Wundern und nach Heilungen und andererseits geben wir oft dem Glauben keinen Raum in uns. Vielleicht passiert das auch unbewusst, ohne dass wir da groß drüber nachdenken. Eine Sache ist aber total klar, das wissen wir alle, wenn wir die Evangelien lesen, es braucht den Glauben, um Wunder erleben zu können. Jesus hat das eigentlich immer gesagt, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Was aber hat Jesus denn genau getan, damit der Glaube Raum bekommen konnte? Was haben die Eltern getan? Ich möchte uns drei Strategien sozusagen mit an die Hand geben, die ich in dieser Begebenheit herausgelesen habe. Dinge, wo wir uns Jesus als Vorbild nehmen können, wie er gehandelt hat, aber auch die Eltern. Das erste ist, halte Distanz zu den Menschen, die dich noch tiefer zweifeln lassen. Ich finde es sehr erstaunlich, was Jesus hier tut. Das ist etwas, was wir Christen, glaube ich, eher selten machen. Hier steht, Jesus aber hörte nicht auf das, was da gesagt wurde. Da waren die Leute, die gesagt haben, lass ihn in Ruhe, es ist eh alles sinnlos. Aber Jesus hört nicht darauf. Er verschließt seine Ohren vor dem Unglauben der Leute. Und dann weiter unten steht, er aber trieb sie alle hinaus. Er hat erstmal das Haus leer gemacht im gewissen Sinne. Das heißt, Jesus entscheidet ganz bewusst, wer ihn begleiten soll und wer hinderlich ist, um das Mädchen vom Tod aufzuerwecken. Hier steht, dass die Leute ihn sogar ausgelacht haben, als er sagte, dass das Mädchen nur schlafen würde. Er weiß also, hier ist kein Glaube mehr vorhanden. Diese Menschen, die mich jetzt auslachen, die mich nicht ernst nehmen, die mich in Frage stellen, die sind hinderlich, damit mein Glaube, mein Gebet erhört wird, damit das geschehen kann, was die Eltern glauben. Um dem Glauben und dem Wunder den richtigen Raum zu geben, muss er erst einmal alles beseitigen und hinauswerfen, was hinderlich ist, nämlich die Zweifler und die Spötter. Ich glaube, wir sind als Christen sehr harmoniebedürftig und wir tun uns schwer damit, uns von Menschen zu distanzieren, die unseren Glauben in Frage stellen oder die uns immer wieder mit Hohn und Spott begegnen. Aber vielleicht ist genau das der Weg, um eine Antwort auf deine Gebete zu erleben, dass du nicht nur in deinem Leben diesen Menschen keinen Raum gibst, sondern auch in deinem Herzen den Zweifeln keinen Raum gibst. Dass du dich im Leben von den Menschen distanzierst, die dich vom Glauben eher abbringen, als dass sie dich unterstützen. Das heißt jetzt nicht, dass wenn zum Beispiel dein Mann oder deine Frau nicht gläubig ist, dass du dich von denen trennen sollst. Gott bewahre. Aber man soll schon genau überlegen, wo beziehe ich sie mit ein und wo lasse ich sie auch außen vor. Du darfst immer, auch in deinem stillen Kämmerlein, deinen Glauben leben und dich auch schützen vor den Menschen, die dir diesen Glauben rauben wollen. Auch die Geschichte vom vergangenen Sonntag, die unsere Konfirmanden so schön dargestellt haben, dieser Blinde aus Bethsaida, auch da handelt Jesus ganz ähnlich. Im Matthäusevangelium lesen wir, dass Jesus über die Menschen in Bethsaida sagt, die waren ungläubig, da konnten wenig Wunder und Heilungen geschehen, weil die Menschen so wenig geglaubt haben. Und deshalb führt er den Blinden hinaus vor das Dorf, hinaus aus der Stadt, hinaus aus diesen ungläubigen, zweiflerischen Verhältnissen. Er gibt dem Glauben dieses hilfesuchenden Menschen Schutz und Raum. Und das dürfen wir uns auf jeden Fall auch als Vorbild nehmen, dass wir darauf achten, mit wem wir uns umgeben und welchen Gedanken und Gefühlen wir in unserem Herzen Raum geben. Wir dürfen zweifeln. Aber wir sollen den Zweifeln nicht zu viel Raum in unserem Herzen geben. Es ist eine logische Rechnung, dass je mehr Zweifel Raum haben in meinem Herzen, desto weniger Platz hat der Glaube. Und je mehr Platz der Glaube hat, desto weniger Platz haben die Zweifel. Martin Luther soll mal gesagt haben, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel der Sorgen und der Zweifel über deinem Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie sich dort ein Nest bauen. Und das Zweite ist, das hängt mit dem Ersten zusammen, bitte Menschen um Unterstützung, die dich bestärken und die mit dir glauben. Denn Jesus tut zeitgleich zu dem, dass er die Zweifler und Spötter hinaustreibt aus dem Haus, auch etwas Gegenteiliges, nämlich er holt die mit oder nimmt die mit, die ihn bestärken, die mit ihm diese Hoffnung und diesen Glauben teilen. In Vers 37 steht, und er ließ niemanden mit sich gehen als Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Das sind übrigens genau die drei Jünger, die Jesus auch auf den Berg der Verklärung begleiten dürfen. Also das sind ganz sicher drei Jünger, denen Jesus vertraut hat und die ihn bestärkt haben. Und in Vers 40 heißt es dann, er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren. Also die Menschen, die den Eltern und dem Kind wohlgesonnen sind, die mit den Eltern diese Hoffnung und den Glauben teilen. Ich denke, daraus dürfen wir lernen, wie wichtig es ist, dass wir uns, wenn wir in Not sind, dass wir uns Menschen anvertrauen, denen wir im wahrsten Sinne des Wortes vertrauen, von denen wir wissen, dass sie uns eine Unterstützung sind im Gebet, im Glauben, im Vertrauen. Ja, es kann schwer sein, sich von Menschen zu distanzieren, die uns nicht gut tun. Aber wenn wir zeitgleich uns mit den Menschen umgeben oder die um Hilfe, um Mitgebet bitten, die uns unterstützen und gut tun, wird es einfacher. Wir können unseren Glauben stärken, indem wir Bibel lesen, indem wir unsere Gebetszeiten haben, indem wir auch mit anderen Menschen in Gebetsgruppen zusammen beten, indem wir Predigten hören, Podcasts, Loblieder singen. Es gibt vieles, was wir tun können, um unseren eigenen Glauben zu stärken. Ich fasse nochmal zusammen. Was können wir tun, um Heilung oder Gebetserhörungen zu erfahren? Wirf einerseits die Zweifel aus deinem Herzen oder distanziere dich von Menschen auf eine gute und freundliche Art und Weise, die dich hindern, und stärke andererseits deinen Glauben und umgib dich mit Menschen, die dich dabei unterstützen. Aber am allerwichtigsten ist der dritte Punkt. Denn diese beiden ersten Punkte sind noch keine Garantie für Heilung oder Gebetserhörung. Und der ist sehr einfach oder auch nicht. Überlass Jesus die Kontrolle. Dem Glauben Raum zu geben, heißt nämlich eigentlich, Jesus Raum zu geben. Die Eltern, und hier sind uns die Eltern das Vorbild, die sind bereit, in diesem Augenblick ihres Lebens, wo die Not am allergrößten ist, und die Trauer und die Enttäuschung so tief, weil ihr Mädchen, ihr 12-jähriges Mädchen gestorben ist. In diesem Augenblick sind sie bereit, ihre Kontrolle über diese Situation an Jesus und seine Jünger abzugeben. Wir denken vielleicht, wenn wir das lesen und hören, ja, das ist wahrscheinlich die normale Reaktion. Die haben ja vielleicht noch gehofft und geglaubt, dass da was passieren kann. Ich glaube aber, dass wir so in unserem Leben oft anders handeln. Eine Reaktion, die auch möglich gewesen wäre für die Eltern, nämlich die Türen zu schließen. Man könnte richtig sauer und wütend auf Jesus reagieren und sagen, ja, warum bist du so spät gekommen? Ich habe dich gebeten, du bist losgegangen, um zu mir zu kommen, und dann lässt du dich aufhalten und tust ein anderes Wunder und meine Tochter hier stirbt. Auch das hätte eine normale Reaktion sein können. Ich kenne viele Menschen, die genau so reagieren, wenn sie nicht geheilt werden, wenn Gott ihre Gebete scheinbar nicht erhört hat. Die machen dann zu anstatt auf. Sie schließen ab anstatt auf. Sie haben dem Unglauben die Kontrolle überlassen, anstatt dem Glauben. Bitte glaubt nicht, dass das die normale Reaktion ist. Es ist ja logisch, dass erstmal die Evangelisten die Wunder aufgeschrieben haben. Aber es gab ganz sicher auch Menschen, die nicht geglaubt haben, die gezweifelt haben, die auch gebeten haben, wo nichts passiert ist. Es gehört schon ein Funken Hoffnung dazu, ein Glauben so klein wie ein Senfkorn. Und die Eltern haben diesen Funken Hoffnung. Die haben diesen Senfkorn großen Glauben. Sie überlassen Jesus diese ganze Situation. Sie stehen nur dabei. Sie sagen nichts, sie machen nichts. Sie schauen nur zu und lassen geschehen. Und das ist für uns manchmal ziemlich schwer, weil die meisten von uns sehr gerne Kontrolle über ihr Leben haben. Wir wollen wissen, wann und wie Gott antwortet, was geschehen soll. Wir haben schon genaue Pläne immer im Kopf. Es ist gar nicht so einfach, die Kontrolle abzugeben und geschehen zu lassen. Wenn du den Glauben an Heilung schon verloren hast, Jesus hat ihn noch nicht verloren. Und eigentlich ist das auch fast logisch, denn wie soll jemand, der keine Angst vor dem Tod hat, überhaupt vor irgendeiner Situation Angst haben? Viele sagen zu mir, ja, Jesus hat doch Angst gehabt im Garten Gethsemane. Aber was hat er in diesem Augenblick direkt im Anschluss gesagt? Dein Wille geschehe, nicht meine. Also die Angst löst sich sofort wieder auf in Glauben und Vertrauen, in Hingabe. Damals hatte Jesus seinen eigenen Tod noch vor sich. Wir können heute im Nachhinein auch fragen, wie soll jemand, der selbst den Tod überwunden hat, nicht auch deine Situation verändern können? Wir denken oft, dass Jesus zu spät handelt, dass er uns vergessen oder gar verlassen hat, aber aus Gottes Sicht ist es nie zu spät für ein Wunder. Jesus kann heilen, egal ob es sich um ein akutes oder ein länger anhaltendes Problem handelt. Jesus kann heilen, egal ob im Gedränge wie bei der Frau mit den Blutungen oder allein in deinem Kämmerlein. Er kann heilen in der Öffentlichkeit, in einem Heilungsgottesdienst oder auch in der Privatsphäre. Wenn du ganz allein betest, kannst du Heilung erfahren. Und Jesus kann heilen, egal ob du schon über 80 Jahre alt bist oder erst 12 und noch mitten in der Pubertät. Und auch hier sagt Jesus, ähnlich wie bei den Blinden aus Bethsaida, also die Geschichte vom vergangenen Sonntag, dass sie nichts darüber erzählen sollen, dass das Mädchen gesund geworden ist. Da könnte man denken, ist ja eigentlich Quatsch, ne? Die werden das ja sowieso alle mitbekommen, dass das Mädchen gesund geworden ist. Aber warum sagt Jesus das? Warum hat Jesus das auch bei den Blinden oder zu den Blinden gesagt? Geh geradewegs nach Hause und fang nicht erst an, allen Leuten davon zu erzählen. Wir würden wahrscheinlich denken, besser ist es doch, es bekannt zu machen. Aber ich glaube, Jesus gibt uns auch hier einen klugen Tipp mit auf den Weg. Wenn du Heilung erfährst, ist die Heilung noch fragil. Wenn du dich sofort Menschen aussetzt, die diesen Glauben, diese Heilung von dir rauben, weil sie nämlich zweifeln, weil sie dir vielleicht sagen, ach, das war jetzt Zufall oder das wird auch wieder schlimmer oder woher willst du wissen, dass das Jesus war, das kann ja auch das und das gewesen sein. Jesus sagt, konzentrier dich auf das, was jetzt das Naheliegendste ist und das ist, dass das Mädchen was zu essen braucht. Es geht nicht darum, gleich allen Leuten es zu erzählen. Wir begeben uns da manchmal in Gefahr, den Glauben auch gleich wieder rauben zu lassen. Du darfst die Dinge auch erstmal verarbeiten, sacken lassen, tief verwurzeln lassen in Gottes Liebe. Und wenn du dann sicher bist, wenn du feststehst im Glauben, wenn dein Leben sich vielleicht auch verändert hat und du eine innere Sicherheit und einen inneren Frieden hast und weißt, wenn ich das jetzt jemandem erzähle und der kommt zu mir und sagt, das ist doch Quatsch, dass mich das nicht verunsichern wird, dass mir das nicht den Glauben rauben wird. Das ist das, was Jesus, glaube ich, dazu angetrieben hat, den Leuten erstmal zu gebieten, nicht darüber zu sprechen, sondern erstmal für sich diese Heilung zu begreifen, zu fassen, denn es war ein Wunder vor den Augen dieser Menschen. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen, was uns persönlich helfen kann, wenn wir für uns selbst oder für einen anderen Menschen um Heilung oder Veränderung bitten. Wir holen uns Gebetsunterstützung und wir umgeben uns mit Menschen, die auch glauben, die uns unterstützen in diesem Vorhaben, in dieser Bitte. Aber wir distanzieren uns gleichzeitig auch von Menschen, die uns nicht gut tun, die uns auslachen, die uns nicht ernst nehmen, die über uns spotten. Wir geben dem Glauben Raum in unserem Herzen und wir verdrängen damit die Zweifel. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir Jesus die Kontrolle überlassen, dass wir ihm überlassen, wann er handelt, wie er handelt und was er tut. Ich möchte zum Schluss ein Gebet sprechen. Jesus Christus, du siehst uns, jeden Einzelnen hier in der Kirche, zu Hause am Livestream. Du weißt, woran wir denken, wo wir uns Heilung oder Veränderung wünschen, wo wir uns einen Neuanfang wünschen, entweder für uns selbst oder für einen Menschen, an den wir denken. Wir haben Hunger und Durst nach deinem Heiligen Geist, nach deiner Berührung. Und wir bitten dich, reich du uns deine Hand und berühre uns, so wie du damals dieses 12-jährige Mädchen berührt hast, wie du sie bei der Hand ergriffen hast und zu ihr gesagt hast, steh auf. So durchdringe dein Wort auch unser Leben und es erwecke neues Leben in uns. Wir bitten dich, komm du in unser Leben, komm du in unser Herz, so wie du in das Zimmer dieses Mädchens gekommen bist und erwecke du zum Leben, was in uns gestorben ist. Schenke uns Heilung, wo wir krank sind. Schenke uns Hoffnung, wo wir keine Hoffnung mehr haben. Schenke uns Glauben, wo jetzt noch die Angst ist. Reich uns deine Hand, berühre uns und lass deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, in unser Leben strömen. Und alles neu machen, so wie der Frühling alles neu macht in der Natur. So begegne du uns heute in diesem Augenblick. Amen.